In Philipp und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickler.
Willkommen beim Frickelcast.
Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ich bin Steffi von Feierabendfrickeleien.
Und ich bin Jane von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch.
Und wir begrüßen euch heute bei unserer mittlerweile dritten Sonderfolge, dem Frickeltalk. Und wir haben heute einen Gast, der vielleicht dann auch mal die Herzen der Näherinnen höher schlagen lassen wird. Denn bei uns ist heute Constanze Derham. Ihr kennt sie wahrscheinlich eher als Frau Nahtzugabe, denn unter dem Namen bloggt sie schon seit 2008.
Ja, und wir haben sie vor allem deshalb eingeladen, weil sie ihr neues Buch rausgebracht hat und wir da sehr viel Freude hatten, denn es geht um zauberhafte Quilt- und Patchwork-Ideen. Das Buch ist erschienen im Buchverlag für die Frau und wir unterhalten uns mit Constanze heute darüber, wie sie zum Bloggen gekommen ist, was sie so sonst in ihrer Freizeit treibt, wie es zum Buch kam und all die Dinge, die uns sonst so während des Gesprächs einfallen werden.
Und damit, without further ado, viel Spaß mit Frau Nahtzugabe.
Ja, hallo Constanze, du bist die Nahtzugabe und ich freue mich, dich heute in unserem Frickeltalk begrüßen zu dürfen. Stell dich doch einfach mal vor.
Ja, hallo, also ich bin Constanze, ich blogge seit ungefähr 10 Jahren auf nahtzugabe.blogspot.com und bin eigentlich, was Handarbeiten betrifft, ziemlich vielseitig interessiert. Also ich nähe hauptsächlich, stricke auch ein bisschen, habe diverse Sachen auch mal ausprobiert und schreibe auch viel über Nähbücher, über das, was im Netz so passiert. Ich hatte mal die Reihe der Burda-Heft-Besprechung, die, glaube ich, ganz beliebt war. Und bin jetzt neuerdings auch auf Instagram zu finden und bei Twitter und und mittlerweile ist eigentlich das Handarbeiten und das Drüberschreiben mehr oder weniger zu meinem Beruf geworden, obwohl ich eigentlich Literaturwissenschaftlerin bin.
Spannend.
Ja, das ist ja auch ein interessanter Werdegang von der Literaturwissenschaftlerin dann zum Bloggen und zur Handarbeit.
Ja, und dann zurück zur Literatur als Autorin. Also der Kreis.
Naja, ich sage ja auch immer, das ist eigentlich alles ganz logisch, weil mit einem Germanistikstudium kann man oft nicht so viel anfangen, aber man lernt halt zumindest das Schreiben. Oder das ist eine der Kompetenzen, die man da erwerben kann. Und dann übt man das entweder aus, indem man über andere Literatur schreibt oder halt in verwandten Gebieten. Das machen ja durchaus einige, dass man dann eher zum Sachbuch kommt.
Ja, und dann steigen wir mal in den Frickeltalk richtig ein mit unserer klassischen Schlagsahne- oder Schokosoße-Frage. Bist du geduldige Fricklerin oder eher in die Ecke Schmeißerin?
Kommt drauf an. Also ich bin verhältnismäßig geduldig. Es gibt aber Techniken, die ich nicht gemeistert habe. Also zum Beispiel alles, was mit Knüpfen und Knoten zu tun hat oder auch Häkeln, ist überhaupt nicht so meine Sache. Da habe ich irgendwie nicht die Geduld, die ich beim Nähen oder beim Patchworken oder beim Sticken zum Beispiel habe.
Sehr sympathisch, uns geht das auch so.
Ja, vor allen Dingen das mit dem Häkeln. Ja, jetzt hast du dich eben schon sehr ausführlich vorgestellt und erklärt, was du so hauptsächlich frickelst. Also das heißt, du nähst, du patchworkst, du strickst. Gibt's noch was anderes?
Also handwerklich bin ich ansonsten leider nicht ganz so fit. Das merke ich jetzt gerade, weil wir umziehen und dann natürlich in der neuen Wohnung immer so einiges zu machen ist. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich Textilien so sehr mag, weil man so leise vor sich hin werkeln kann. Und Bohrmaschinen oder Stichsägen, das ist mir einfach vom Geräuschpegel her nicht so sympathisch. Deswegen kann ich da leider nicht viel vorweisen. Aber so renovieren, streichen, tapezieren, das mache ich schon. Das macht ja auch keinen Krach.
Sehr gute Idee, wobei das mit dem Krach würde der Mister jetzt kocht sie etwas anders sehen, der regt sich immer über die Nähmaschine auf.
Ja, so eine Overlock kann auch laut sein.
Ja, aber das ist doch so ein ganz angenehmes, ratterndes Geräusch, also mein Liebster kann dabei sogar wunderbar schlafen.
Oh wow.
Oh, die sollten sich mal austauschen, wie das geht.
Genau. Ja. Und du hast ja schon erzählt, du bloggst unter deinem Blognamen Nahtzugabe schon seit 2008, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wie bist du denn dazu gekommen und warum bloggst du?
Das fing eigentlich an, weil ich ungefähr zu der Zeit, so 2006, 2007, wieder verstärkt genäht habe. Und dann bin ich auf die tollen amerikanischen Nähblogs gestoßen, wo also mit ganz großer Ernsthaftigkeit und sehr ausführlich auch über Erwachsenenkleidung gebloggt wurde. Und dann habe ich halt versucht, irgend so was Entsprechendes auf Deutsch zu finden. Und damals war es halt so, dass die Blogszene in Deutschland vor allem aus Menschen bestand, die für ihre Kinder genäht haben und ich kaum was über Erwachsenenkleidung gefunden habe. Und dann dachte ich so, also wenn es das nicht gibt, dann muss ich das irgendwie selbst auf Deutsch machen und vielleicht finde ich dann ja noch Leute, die dann auch so ähnlich Interessen haben wie ich und so hat sich das entwickelt.
Ja, und mittlerweile ist die Blogger-Szene ja auch für Erwachsenenkleidung relativ groß. Hat sich dein Bloggen denn in den 10 Jahren verändert?
Ja, sicherlich. Also erstmal nähe ich natürlich viel besser als früher und viele Probleme, die ich am Anfang des Blogs hatte beim Nähen, über die ich dann geschrieben habe, die sind jetzt halt für mich einfach keine Problemstellung mehr. Deswegen fehlt da der Antrieb, was drüber zu schreiben. Und durch den Austausch, also dass es auch einfach viel, viel mehr Schnittanbieter gibt. Das war ja vor 10 Jahren, gab es ja eigentlich auch nur Burda. Und wenn man mal irgendwas anderes aus dem Ausland wollte, dann war das ein Riesenakt, das überhaupt zu beschaffen oder davon zu erfahren. Also da hat sich schon unglaublich viel verändert.
Ja, und die Blog-Szene generell, was das Nähen angeht?
Hat sich sehr ausdifferenziert, ne? Das kann man ja wirklich nicht anders sagen. Also dass man jetzt wirklich für jeden Spezialinteresse irgendwie noch einen Blog gibt, also wirklich von Leuten, die Chanel-Jacken in purer Handarbeit nähen, über Leute, die irgendwelche ganz verrückten Schnitte ausprobieren. Das ist also wirklich irre. Ich habe da eigentlich auch selber gar keinen Überblick mehr, wie viele Blogs es gibt.
Ja, also hunderte, würde ich sagen. Also wenn man sich auch bei Facebook und Instagram tummelt, es gibt wirklich für jedes Thema irgendwie einen Nähblogger, der sich damit auseinandersetzt. Ob es nun Taschen sind, die genäht werden oder ganz unterschiedliche Materialien, das ist schon cool.
Ja. Ja. Allerdings, und es gibt ja auch viel mehr Material als früher.
Ja, und auch viel mehr Anbieter, die halt auch für den Hobbynäher irgendwie was möglich machen. Man muss halt nicht irgendwie in großen Ballen abnehmen, sondern kann ja auch in kleineren Mengen kaufen. Das
ja,
ist schon
genau.
Gut geworden mittlerweile.
Ja, und du bist vom Bloggen dann tatsächlich zum Thema Bücherschreiben gekommen. Hängt das denn irgendwie zusammen, dass du von der Bloggerin zur Bücherautorin geworden bist?
Ja, im Prinzip schon. Also ich habe, warte mal, das muss so 2011 oder so gewesen sein, mal ein Buch vom Buchverlag für die Frau besprochen, also im Blog rezensiert, bei dem, der ich jetzt auch, wo ich jetzt auch Autorin bin. Das ging damals um eine Schnittmustersoftware, die es glaube ich auch gar nicht mehr so gibt, mit der man auf den Körper angepasste Schnitte erstellen konnte. Und ich hatte dann das Buch besprochen und irgendwie kam dann ein halbes Jahr später mal so eine ganz, ganz vorsichtige Anfrage, ob ich mir eventuell auch vorstellen könnte, ein Buch für den Verlag zu machen. Das war damals tatsächlich noch eine ziemliche Ausnahme. Mittlerweile ist es ja irgendwie so, dass man sich als Bloggerin, glaube ich, vor Buchangeboten nicht mehr so richtig retten kann. Aber da habe ich mich natürlich damals schon sehr gefreut und da ist dann ein Anfängernähbuch entstanden, das ABC Nähen, was man auch immer noch kaufen kann. Und daraus hat sich dann eine etwas kontinuierlichere Zusammenarbeit entwickelt.
Das ist ja spannend. Ich glaube, ich würde in Ohnmacht fallen, wenn ich so eine E-Mail bekommen würde. Wollen Sie nicht ein Buch schreiben?
Ja.
Ja, aber du hast das ja dann mittlerweile recht professionell umgesetzt. Und dein aktuelles Buch, Zauberhafte Quilt- und Patchwork-Ideen, ist ja gerade erschienen. Warum denn ein Buch zu diesem Thema? Was war da der Anlass?
Ja, man muss dazu wissen, dass die Buchplanung immer relativ langfristig läuft. Also ich habe früher viel gepatcht, eigentlich auch bevor ich das Bloggen angefangen habe, also so in den Anfang der 2000er habe ich sehr viel gequiltet und dann habe ich mit dem Verlag halt über diverse mögliche Buchthemen gesprochen. Auch als mein zweites Buch dann fertig war, hatten wir irgendwie immer gesagt, ja, über Patchwork machen wir auch mal was. Und das hat sich dann aber halt noch 3 Jahre hingezogen, wie das halt so ist, einfach weil die Planungen im Buchgewerbe relativ langfristig laufen. Und daher kam es, dass jetzt erst zu diesem Thema gekommen ist, obwohl ich eigentlich aktuell also abgesehen von den Projekten für das Buch gar nicht mehr so viel Patchwork mache. Das ist eher was halt vor 10 Jahren war, aber so sind dann halt manchmal die Fristen.
Ja, das hatte mich auch gewundert, darum die Frage. Aber gut Ding will
ja,
Weile haben,
genau.
Würde ich mal sagen.
Aber du kannst tatsächlich dann in den Büchern deine aktuellen Interessen umsetzen. Das ist nicht so, dass der Verlag kommt und sagt, wir brauchen, das ist jetzt total im Trend, wir brauchen ein Buch zu XY, sondern du gestaltest damit.
Ja, genau. Man muss auch dazu sagen, dass der Buchverlag für die Frau wirklich ein ganz kleiner, niedlicher Verlag ist, wo eine Handvoll sehr sympathischer Frauen arbeitet und die nicht so sehr darauf bauen, jetzt den großen, den Trend dem Trend zu folgen, also wie alle anderen Verlage dann auch, sondern wirklich, die versuchen, was Eigenes zu machen. Also auch Bücher, die so ein bisschen längere Laufzeiten haben, die man über Jahre hinweg verkaufen kann und eben nicht irgendwie, sage ich mal, das Trendmaterial Korkstoff, was dann in 2 Jahren kein Mensch mehr haben möchte, weil das dann einfach durch ist. Und deswegen sind die eigentlich da immer ganz froh, wenn man so ein Thema hat, was ein bisschen längerfristig vielleicht auch interessant bleibt.
Ja, ich fand das auch ganz spannend. Also wir haben ja beide dein Buch als Rezensionsexemplar freundlicherweise bekommen und uns sehr gefreut. Und da lag halt auch ein Katalog des Verlags bei. Und da waren wirklich ganz spannende Sachen dabei. Also es hat mich interessiert. Wer also möchte, auf jeden Fall mal reinklicken beim Verlag für die Frau. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes. Wie gehst du denn dann so ein Buchprojekt an? Und wie lange dauert das von der ersten Idee, ich schreibe das, bis zur tatsächlichen fertigen Umsetzung? Wie, also gut, das hat sich jetzt gezogen, das hast du gerade schon gesagt, aber so tatsächlich in Arbeitszeit?
Das ist eigentlich ganz schwer zu sagen, weil die Arbeit in den unterschiedlichen Phasen, also ich sag mal so über ein knappes Jahr ungefähr, ziemlich unterschiedlich verläuft. Also am Anfang mache ich mir wirklich vor allem Gedanken, manchmal auch eher nebenher. Also man könnte von außen betrachtet auf die Idee kommen, dass ich eigentlich gar nichts mache. Aber es ist tatsächlich so, dass da im Kopf immer ganz viel abläuft. Wie baue ich das auf? Was für Projekte sollen da rein? Wie soll das Ganze aussehen? Ich mache ja dann auch die Schritt-für-Schritt-Fotos für die Anleitung selbst. Und da muss man natürlich ungefähr eine Idee haben, wie das dann zum Beispiel von der Farben her, von der Fotogenität her, sage ich mal, dann sich auch als Foto umsetzen lässt. Es gibt halt Farben, die sich ziemlich schlecht fotografieren lassen. Und wenn das dann alles zu dunkel ist, also mit dunklen Stoffen, das geht schon mal gar nicht. Zu hell ist dann auch wieder schlecht. Und also da ist dann erstmal irgendwie so eine ganz lange Denkphase von ungefähr 3 Monaten, wo oberflächlich betrachtet eigentlich nichts dabei rauskommt. Aber am Ende der 3 Monate ist dann auf wundersame Weise so ein Konzept im Kopf fertig, dass ich eigentlich die einzelnen Projekte schon im Kopf habe und das so runterschreiben kann und dann also auch wirklich ein detailliertes Exposé mit Inhaltsverzeichnis machen kann. Und wenn ich dann soweit bin und das mit dem Verlag abgesprochen ist, dann gehe ich halt nach und nach daran, diesen Plan abzuarbeiten. Und dann wird es zum Schluss immer ziemlich hektisch. Also besonders bei diesem Buch, wo doch wirklich sehr viel zu nähen war. Und und dann denke ich mir so, das machst du nie wieder und nächstes Mal fängst du früher an und so weiter, wie das halt so ist. Aber letztendlich klappt es dann doch immer.
Ich fand das sehr faszinierend, weil du in dem Buch verschiedene Patchwork-Traditionen vorstellst. Also ich bin ganz ehrlich, ich kannte nur so dieses klassische amerikanische Patchwork. Ja. Das war für mich immer so die Amish- und Patchwork-Decken. Aber da gibt's ja noch viel mehr. Wie stark bist du denn für das Buchprojekt in die Patchwork-Geschichte eingetaucht? Und wusstest du das vorher schon? War dir klar, dass es so viel gibt und dass du das alles abbilden willst? Oder hast du das erst bei der Buchrecherche entdeckt?
Ich wusste das im Prinzip eigentlich schon länger, weil es aus den späten 90ern ein ziemlich tolles Buch zur Patchwork-Geschichte gibt von Schnuppe von Gwinner. Das ist vielleicht auch ein Buchlink, den man noch in die Shownotes packen kann. Das ist wirklich unglaublich faszinierend und es gibt auch so ein paar Bildbände mit historischen Quilts, wo dann auch Patchwork aus der aller Welt abgebildet ist. Und dann habe ich mir halt im Zuge des Nachdenkens über dieses Projekt überlegt, was könnte ich machen, was dieses Buch von den Büchern unterscheidet, die schon erhältlich sind. Also man einfach so ein Patchwork-Buch, so für Anfänger, das kann ja auch relativ banal sein. Und dann dachte ich mir halt, dass dieser Punkt, dass man auch mal was zeigt, was halt in anderen Weltgegenden als Patchwork gemacht wird, dass das was sein könnte, was das Buch von anderen unterscheidet. Und mir hat das natürlich dann auch Spaß gemacht, mir zu überlegen, welche Projekte ich aus anderen Ländern da noch einfügen kann. Und das fand ich dann einfach eine ganz gute Idee, um dieses Buch halt etwas origineller zu machen als das, was vielleicht sonst noch gibt.
Das ist dir auf jeden Fall gelungen. Ich bin total verliebt in den Wassermelonen. Ich habe dieses Muster gesehen und habe gedacht, okay, du bist zwar eigentlich nicht so die Patchwork-Näherin, ja, aber das musst du ausprobieren. Also das fand ich total. Gab es denn im Rahmen deiner Recherche irgendwas zum Thema Patchworken und Quilten, was dich so richtig überrascht hat, wo du gedacht hast, oh, das wusste ich noch gar nicht?
Da müsste ich jetzt mal nachdenken, wie war denn die Recherche eigentlich? Naja, ich habe mich noch ein bisschen stärker mit der koreanischen Patchwork-Tradition beschäftigt, weil Japan, das kennt man ja vielleicht noch, da hat man ja möglicherweise auch noch ein Bild vor Augen, und dass es in Korea tatsächlich eine ganz eigene Tradition gibt, war mir gar nicht so bewusst. Ich kannte da nur solche Vorhänge, die handgenäht sind, die aber eben nicht gefüttert sind, also nicht abgesteppt und also keine Decken, sondern eben eher so eine Stoffbahnen sind. Und dass es da auch richtige Decken gibt, das war mir nicht bekannt. Das habe ich dann erst in einem Buch über historische Quilts aus der ganzen Welt gesehen, dass es da sehr schöne Sachen gibt. Und da ist dann auch eine Decke draus entstanden, die tatsächlich sehr, sehr eng an ein koreanisches Exemplar angelehnt ist.
Ja, und jetzt sagst du gerade schon, du hast in Patchwork-Büchern aus der ganzen Welt recherchiert. Hast du auch tatsächlich Kontakt aufgenommen zu anderen Nähern in der ganzen Welt, um zu recherchieren, oder das eher nicht?
Nee, das habe ich nicht gemacht. Also natürlich das, was man so auch sehen kann über Instagram oder über Quiltblogs, da, das ist natürlich immer noch auch ein Fundus, einfach weil man auch ganz viel wahrnimmt und das so halb abspeichert, und dann kommt beim eigenen Überlegen dann nach Monaten irgendwas ganz anderes raus. Das ist dann einfach so ein kreativer Prozess, aber jetzt konkret, dass ich irgendwelche Leute angeschrieben hätte, das habe ich nicht gemacht.
Aber die Projekte, die du, also du hast einen japanischen Tischläufer in dem Buch und eine Decke, die an die koreanische Tradition angelehnt sind, sind die sehr traditionell oder hast du die vermodernisiert quasi?
Also die koreanische Decke ist wirklich sehr eng an dem Vorbild aus dem 19. Jahrhundert, nur dass das in Korea aus Seide, aus ganz farbenprächtiger Seide genäht worden wäre oder genäht ist. Also da gibt es eine Abbildung. Und dass dieser japanische Tischläufer, das ist eher so eine freie Interpretation. Also es gibt da schon eine Tradition, dass man solche dunkelblauen mit Indigo gefärbten Stoffe zusammenfügt, auch durchaus zu Kleidungsstücken. Aber dass man das als Tischläufer macht und mit dieser Schneidemethode, das ist dann schon sozusagen im Stil von
Frau Nahtzugabe. Ja. Wenn du dir diese ganzen Patchwork- und Quilt-Traditionen ansiehst, mit welcher kannst du dich denn da am ehesten identifizieren? Also was ist am ehesten das, was du umsetzt?
Ach, das hat sich eigentlich auch immer wieder geändert. Ich habe selbst ziemlich traditionell angefangen, auch weil damals halt vor allem Bücher erhältlich waren, in denen halt traditionelle nordamerikanische Quilts vorgestellt wurden. Aber jetzt bin ich eigentlich so weit, dass ich am liebsten nur mit einfarbigen Stoffen arbeiten würde. Also dieses koreanische oder eben japanische oder diese Amish-Quilts, das ist schon das, was mir am meisten entspricht. Also nicht so verschnörkelt, nicht so Blümchen oder sowas, sondern wirklich grafisch mit einfarbigen Stoffen.
Und jetzt stelle ich noch eine kleine gemeine Frage. Nämlich nach deinem, in Anführungszeichen, Lieblingskind. Hast du denn ein Buch oder ein Projekt in diesem Buch, was dir ganz, ganz besonders am Herzen liegt und warum?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also die Melonen gefallen mir auch gut. Das war ein ganz spontaner Einfall. Da habe ich auch sowas Ähnliches im Netz gesehen und dachte, dann im kleinen Maßstab wäre das auch schön. Die benutzen wir jetzt hier zu Hause auch. Und naja, dann mag ich noch das Drunkard's Path Kissen sehr gerne. Das ist mit halbrunden Teilen genäht. Das ist auch gar nicht so knifflig zu nähen, wie man vielleicht annimmt. Das erinnert mich nämlich eigentlich an eine Lavalampe. Und ich habe hier auch einen Sessel vor Augen, wo das ganz wunderbar reinpasst. Das wird also auch benutzt werden hier im Haushalt.
Ja, damit die Hörer sich das vorstellen können. Also die Wassermelonen, das ist keine genähte Melone oder so, sondern das ist ein, ja nicht Tischläufer, sondern so ein Set im Grunde, ne?
Ja.
Und so ein, wie heißt denn das?
Platzdecke.
Platzdecke,
ja.
Ja, und da sind halt in Dreiecken und mit Streifen durch die Farben angeordnet, ja, Wassermelonen drauf verewigt. Das im ersten Moment sieht das überraschend aus und dann fand ich das sehr, sehr niedlich.
Ja.
Nur so als Beschreibung, was es ist. Ja, genau. Wie sieht es denn generell aus? Kannst du jetzt noch Patchwork-Projekte sehen oder reicht es erstmal?
Also zum aktiven Nähen reicht es jetzt erstmal, aber ich habe dann witzigerweise, durch das Machen kommen ja dann wieder neue Ideen. Also ich habe im Prozess des Nähens, als ich dann die Projekte, die feststanden, abgearbeitet habe, noch so viele Ideen gehabt, dass ich jetzt vielleicht nach einer kleinen Schonphase tatsächlich wieder mit Patchwork anfangen werde, aber dann halt aus einfarbigen Stoffen und ganz grafisch.
Gibt es denn ein Projekt aus dem Buch, das du auch absoluten Patchwork- und Quilt-Anfängern ans Herz legen kannst, wenn jetzt ein paar von unseren Hörern denken, Patchworken wollte ich schon immer mal, was sollten sie als erstes nähen aus deinem Buch?
Also ziemlich simpel ist der japanische Tischläufer, den man natürlich auch in anderen Formaten dann herstellen könnte, falls einem jetzt dieses längliche Format nicht so zusagt. Das ist wirklich eine Sache, wo es so ein bisschen einfach auf eine intuitive Stoffmischung ankommt. Und wenn man es ein bisschen traditioneller mag, dann könnte man die Log-Cabin-Decke, also so mit diesem traditionellen nordamerikanischen Blockhausmuster nähen. Das ist super simpel, weil man den Stoff nur in Streifen schneiden muss und dann hat man eine Unterlage, auf der man immer rundherum näht, die einzelnen Blöcke. Das kann man prima nebenher machen, also auch wenn man wirklich nicht besonders aufmerksam ist und abends denkt, ich möchte jetzt noch mal eine Stunde irgendwas nähen, dann ist das genau das Richtige.
Ja, und braucht man besonderes Equipment fürs Patchworken oder reichen die Dinge, die man so als normaler Näher zu Hause hat?
Also ich finde, um es mal auszuprobieren, braucht man nicht unbedingt was Besonderes. Richtig praktisch ist es halt, wenn man ein großes Plastiklineal, einen Rollschneider und eine Schneidematte hat. Das haben ja viele, die nähen sowieso schon. Beim Bekleidungsnähen kann man das ja auch ab und zu mal einsetzen. Und fürs Patchwork ist das schon super, weil man dann halt alles ganz einfach abmessen kann und dann auch wirklich gerade schneiden kann. Das ist dann schon relativ einfach alles. Also auch vor allem rechte Winkel hinzukriegen, das ist mit der Schere wirklich schon etwas schwieriger. Das würde ich empfehlen, dass man sich zumindest sowas zulegt.
Ja, dann habe ich ja alles da, was ich brauche. Dann sollte ich echt mal anfangen.
Ja.
Leg mal los. Und woran frickelst du aktuell? Also gibt's was Neues?
Also im Buchbereich gibt es was Neues. Das wird allerdings kein Anleitungsbuch werden, sondern ich übersetze gerade ein Fundstück aus dem Englischen und mal sehen, also ich will da noch gar nicht zu viel verraten. Das ist sehr interessant für Leute, die sich ein bisschen für Modegeschichte interessieren und wie in den 20er und 30er Jahren in Paris und in Amerika die Bekleidungsindustrie organisiert war. Das ist eigentlich ein recht interessantes Buch. Und handarbeitstechnisch ist es hier jetzt gerade so ein bisschen alles on hold, sage ich mal. Ich stricke ja eigentlich ein Tuch, wo ich jetzt an die restliche Wolle nicht rankomme, die ich noch bräuchte, weil hier schon für den Umzug alles in Kisten verpackt wird nach und nach. Und ich sticke ein bisschen an einer Kreuzstichdecke rum, also so wirklich so eine vorgezeichnete Decke. Das ist ein guter Ersatz zum hirnlosen Stricken. Aber dass hier jetzt wirklich viel entsteht, kann ich nicht behaupten.
Ja, man braucht auch schon mal Pausen.
Ja, und so ein blöder Umzug frisst halt wirklich Zeit.
Ja, 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 und die ganze Renovierung, es ist also mehr als genug zu tun. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen kreativ.
Ja, und wenn du dann dein neues Nähzimmer eingerichtet hast, was wird dann als allererstes genäht? Hast du schon einen Plan?
Ja, ich habe ein Sommerkleid seit letztem Jahr Sommer halbfertig liegen, so ein Anna-Dress von By Hand London aus selbstgebartigtem dunkelblauen Stoff. Da muss eigentlich nur noch das Futter rein und dann und der Saum und dann könnte ich es anziehen. Also das wäre das Projekt, was ich als allererstes fertigstellen werde.
Oh, das hört sich toll an. Selbstgebartigt finde ich auch gut. Das heißt, sowas machst du dann auch?
Ja, ab und zu schon. Wir haben ja einen Blog, also mit ein paar anderen Bloggerinnen zusammen, die Reihe Stoffspielereien einmal im Monat, immer am letzten Sonntag im Monat. Und da habe ich jetzt leider auch oft nicht mehr mitmachen können. Da geht es immer darum, eine bestimmte Technik auszuprobieren oder zu irgendeinem anderen Motto etwas zu frickeln, sozusagen. Und da kommen immer total spannende Sachen raus, weil das von den Teilnehmerinnen natürlich auch ganz unterschiedlich aufgefasst wird. Und im Zuge dessen habe ich auch mal gebartigt. Und das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Also gleich das Kleid zugeschnitten und dann die einzelnen schon zugeschnittenen Teile abgebunden und gefärbt.
Ach cool, das muss ich auch mal ausprobieren.
Ja, da kann man das dann genau platzieren, wo dann halt die Muster hinkommen.
Ja, das kann auch unglücklich enden.
Ja, allerdings.
Ich sehe da so Kreise im Brustbereich.
Ja.
Ja. Genau, das kann man dann wunderbar vermeiden.
Okay. Ja.
Ja, dann ist auch eine unserer Standardfragen. Unser Traum war ja lange der Frickelcast. Welche Idee spukt denn in deinem Kopf herum und wartet noch auf Umsetzung?
Also da kann ich eigentlich nur eins antworten, der kleine Handarbeitsverlag für sympathische, gut gemachte Handarbeitsbücher. Da bin ich jetzt ein bisschen auf dem Weg, das umzusetzen mit meiner Verlagspartnerin Susanne von Textile Geschichten. Und wir werden sehen, wie weit wir da kommen. Bisher sind die Anfänge ja ganz vielversprechend. Ja, also der Traum wird hoffentlich kein Traum bleiben.
Ach, sehr schön, ich drücke die Daumen.
Das heißt, du würdest dich dann auf den Weg zur Verlegerin machen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau, genau.
Ah, das ist, da bleiben wir auf jeden Fall im Kontakt ja. und dran und werden berichten, wie sich das weiterentwickelt. Das hört sich sehr gut an.
Ja, gerne.
Ja. Und dann haben wir eine weitere Frage, die wir eigentlich jedem stellen, den wir ausfragen dürfen. Mit wem würdest du denn gerne mal ein ganzes Wochenende lang frickeln, wenn du dir wen aussuchen dürftest?
Oder jetzt nichts Falsches sagen. Ach, da fallen mir ganz viele tolle Selbermacherinnen ein. Also zum Beispiel die Martina von Machwerke, die tollen Taschenschnitte macht. Ja. Die hat unglaublich was drauf, also auch was das Ausprobieren neuer Techniken betrifft. Also die kann irgendwie färben und Leder nähen und bedrucken und was weiß ich, plissieren. Also wirklich, die hat alles schon ausprobiert, was man ausprobieren kann und immer sehr systematisch. Also ich glaube, da würde man unglaublich viel mitnehmen, wenn man mit ihr mal ein Wochenende tätig sein könnte. Ja, dann die Bele aus Köln, die keinen Blog hat, sondern nur bei Instagram ist, als Bele Keck. Die kennt sich so unglaublich gut mit Textilien und Stoffen und Fasern aus und ist da wirklich eine total tolle Fachfrau und macht auch sehr schöne Sachen. Ja, dann, also so ein richtiges Nähwochenende mit ganz vielen Leuten finde ich ja auch immer super. Da muss ich mich da nicht so festlegen, weil man da unheimlich auch voneinander profitiert und bei den anderen so viel abgucken kann. Ja.
Ja, die Bele haben wir ja auch beim Nähblogger-Treffen getroffen. Da hat sie, war das nicht der Kurs zu den Stoffen, was Seide
ja,
ist
genau.
und was Polyester, wo wir diese Tests gemacht
ja.
haben? Ja, ne?
Genau, okay, das habt ihr doch zusammen gemacht, ja.
In, ja, genau. Ja,
dann habe ich das richtig in Erinnerung, genau. Ja, und wir haben in unserem Frickelcast ja immer auch eine Abteilung fürs Entertainment, also was man sich anhören kann beim Frickeln oder sich ansehen kann. Hast du da eine Empfehlung für unsere Hörer?
Oh, da muss ich gestehen, ich bin wirklich eine einsame Handarbeiterin, die nebenher relativ wenig macht. Beim Stricken ist es so ein bisschen klar, da braucht man meistens tatsächlich nur Hintergrund Bespaßung, aber da bin ich im Moment auch gar nicht so drin. Ich höre oft Hörspiele, ein bisschen Mediathek, so aus öffentlich-rechtlichen Sendern, aber dass ich so großartig mir richtig ein Hintergrundprogramm zurechtlege, das kann ich jetzt nicht behaupten. Das ist immer so ein bisschen, wie es kommt.
Ja, und Hörspiele gibt es ja auch wirklich viele schöne Angebote.
Ja,
von WDR
genau.
Zum Beispiel oder von der Deutschen.
Genau, sowas, ja.
Ja.
Ja, jetzt hast du die einmalige Gelegenheit, die Frickler was zu fragen, was du schon immer mal von uns wissen wolltest, wenn es da etwas gibt.
Oh.
Wenn nicht, ist auch okay.
Oh je, dann frag mich in der Stunde nochmal.
Komisch, irgendwie traut sich bei dieser Frage nie jemand mal so richtig gemein nachzufragen, aber das wäre schön. Ja gut, wir wollen dich auch nicht zu einer Frage nötigen, von daher schön, dass du bei uns warst. Herzlichen Dank, dass du den Fragen so geduldig geantwortet hast und dein Buch vorgestellt hast. Dann als letztes die Frage, wo findet man dich denn genau im Internet oder eben auch die Bücher?
Also mein Blog heißt nahtzugabe.blogspot.com, also ein Bloggerblog. Ich bin seit etwas über einem Jahr auch auf Instagram als Nahtzugabe-Blog und schon ganz lange bei Twitter als Nahtzugabe. Also eigentlich ist das alles der gleiche Name und ich hoffe, leicht zu merken. Und die Bücher gibt es in jeder Buchhandlung und ansonsten auch im Shop vom Buchverlag für die Frau, der aber, glaube ich, auch nur mit irgendeinem Online-Buchhändler gekoppelt ist, wenn ich das richtig weiß. Also überall, wo es Bücher gibt.
Ja, wir werden das auf alle Fälle verlinken, weil das Patchwork-Buch lohnt sich wirklich.
Genau, dann Dankeschön an Constanze Derham. Spreche ich das eigentlich richtig aus? Derham oder Derham?
Ich spreche es meistens deutsch aus, weil meine Familie schon seit mehr als 100 Jahren in Deutschland lebt. Also tatsächlich englischer Herkunft ist, aber hier ist nichts mehr mit muttersprachlichen Englischkenntnissen oder irgendwas. Da kann ich leider nicht von profitieren. Und da es immer Nachfragen gibt, wie man das schreibt, sage ich meistens Derham. Das ist dann doch noch ein bisschen einfacher zu schreiben für die meisten Leute.
Erhöht die Chancen, dass es korrekt geschrieben wird, auf alle Fälle.
Genau. Ja, ein bisschen. Ja, vielen Dank, dass ich da bei euch sein durfte.
Ja, es hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Und wir haben viel gelernt. Mach's gut und liebe Hörer, bis zum nächsten Mal.